Boah, ist, glaube ich, mal wieder eine der vollsten Folgen des frisch geschwebelten Kölsches seit einer sehr, sehr langen Zeit geworden. Aber ja, letzte Woche wegen Timmendorf ausgefallen und irgendwie hat die Sportwelt dann gedacht, wir rennen mal Riot.
Ja, sie haben uns keine Pause gegönnt, deswegen haben wir uns früh am Morgen zusammen telefoniert, haben natürlich einmal den großen Timmendorf-Recap vollzogen und dann ging es hinten raus um die NFL. Es ging natürlich um unsere Basketballer, die ins Halbfinale der EM gestürmt sind. Deutsche Fußballnationalmannschaft muss laut vielen Kritikern jetzt plötzlich um die WM zittern und ja, Carlos Alcaraz ist der beste Tennisspieler der Welt.
Ja, ich glaube, damit ist es ganz gut zusammengefasst. Aber die Long Version von diesem Intro, die findet ihr in den kommenden 60 Minuten. Viel Spaß damit.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Was war das für ein Block? Monster Block! Und Touchdown für New England!
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top!
Ich
bin Donnerstag, 9.08 Uhr, herzlich willkommen zu einer wirklich frühen Folge von eurem frisch geschwebelten Kölsch. Wir haben uns mal wieder zu einer unchristlichen Uhrzeit zusammen telefoniert, wobei jetzt die ein oder andere wahrscheinlich sagen wird, 9 Uhr ist für sie normaler Zeitslot, für uns leider nicht. Hallo Bengt.
Ja, das ist so mitten in der Nacht, diese frisch geschwebelte Kölsch-Aufnahme, aber ey, wir haben uns committed, wir sind da und da muss man dann auch sagen, was wollten ihr noch mehr? Also, nein, aber ja, es ist schon recht früh, aber ging nicht anders diesmal, weil gestern Abend war noch Basketball, gestern Abend haben wir aber auch einen Arbeitskollegen verabschiedet, da ging es bei mir auch ein bisschen länger und deswegen, ja, ist 9 Uhr gerade sehr früh.
Ja, und du musst vor allem, musst du nicht gleich noch sogar weiter wieder nach München?
Ja, Mann, ich hab einen Einsatz unten, ich glaube, das schneide ich so, dass ihr euch jetzt mysteriös fragen dürft, was macht der wohl wieder in München? Genau, und da geht's dann jetzt noch für ein letztes Mal 2025 wahrscheinlich auf längere Berufsreise, zumindest mal für den 2025er Sommer.
Ich wollte gerade sagen, weil der Winter steht ja auch noch an. Ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich da nicht hin muss. Ich glaube, wenn ich da jetzt wieder runter hätte fahren müssen, das wäre. Ich bin gerade schon sehr froh, dass ich mal ein paar Tage zu Hause habe. Wobei ich auch das. Also es ist wieder der klassische Timmendorf-Blues, der halt bei mir eingesetzt hat, den du aber eigentlich gar nicht hast, weil ich bin hier gefühlt und es fällt so viel an. Ich war gestern beim Zahnarzt zum ersten Mal seit wirklich 2 Jahren.
Oh, aber gut, dass du es machst und da dann auch nochmal hier der Hinweis, geht zum Zahnarzt, Kinder, also gerade wenn man dann irgendwie jung erwachsen wird, dann lässt man das, glaube ich, gerne schleifen, aber es ist keine gute Idee, das schleifen zu lassen.
Ja, ich habe auch tatsächlich, ich glaube, das ist das erste kleine Löchlein in meinem Leben, aber er meinte, ich kann da gar nicht so viel dafür, sondern es ist eher so eine Alterserscheinung am Zahn, vor allem Alterserscheinung mit 25, ab jetzt geht's scheinbar steil bergab, was das angeht. Ja. Deswegen bin ich am Freitag direkt nochmal beim Zahnarzt, damit das Loch irgendwie ein bisschen gefüllt wird. Dann ist auch, also gefühlt, natürlich ist jetzt normal quasi, wir trennten bei Spontent aus der Sommer hin zur Herbst-Wintersaison. Da hat man gefühlt den ganzen Tag nur Meetings, wo besprochen wird, was denn jetzt so die nächsten Wochen alles anders werden. Und dann habe ich irgendwie jetzt aus dem Nichts, auch weil er so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen ist, ich brauche noch so 2, 3 ECTS-Punkte, um mein Studium dann quasi ad acta zu legen. Die sind nicht benotet, aber die muss man quasi noch ablegen. Heißt für mich nochmal so eine kleine Hausarbeit-Zusammenfassung schreiben. Das kommt jetzt auch noch und das muss irgendwie alles bis Sonntag erledigt sein. Deswegen bin ich froh, dass ich hier bin und jetzt nicht irgendwie nach München muss. Aber so richtig diesen Spannungsabfall von Timmendorf, von dem immer viele reden, den spüre ich noch so überhaupt nicht.
Nee, ist auch nicht so. Also habe ich dieses Jahr auch, dass ich echt merke, krass, es geht direkt Schlag auf Schlag weiter. Also da ist nicht mal Zeit, irgendwie groß durchzuatmen. Wir sind ja aber auch spät dran mit Timmendorf, so, weil sonst waren wir gerade auf der Wende von August zu September gewesen. Und jetzt hatten wir, glaube ich, 4. bis 7. September oder so. Also es war schon gefühlt eine Woche später als sonst. Und ja, mein Gott, die Hallensaison wartet ja nicht auf uns. Und die ist ja auch schon wieder im vollen Gange. Und deswegen kann ich das schon verstehen. Aber ja, ich wurde dann in Timpendorf auch viel gefragt, ob wir denn jetzt danach mal Pause haben. Nö, so ist schon Arbeit dann einfach, die dann weiter und losgeht.
Ja, aber gut, ist ja auch schöne Arbeit.
Ja, deswegen absolut.
Wir beschweren uns nicht. Ja, mit was wollen wir anfangen? Ist ja auch so, also wir hätten rein theoretisch, glaube ich, genug Ausreden gehabt, ausfallen zu lassen, aber wir wollten auch nicht ausfallen, weil es wirklich einer der volleren Episoden rein theoretisch werden könnte. Wir probieren uns trotzdem bei jedem Thema kurz zu halten, aber es ist eine ganze Menge passiert in der Sportwelt, ja, auch weil wir quasi eine Woche ausgesetzt haben. Ja. Aber selbst nur in der letzten Woche ist quasi schon, du kannst die ganzen Sportarten ja durchgehen.
Ja, ist wirklich so. Also du kannst hier eigentlich gar nicht ausfallen lassen. Ich habe mich sogar ich habe meinen anderen Podcast letzte Woche auch wegen Timmendorf ausfallen lassen müssen. Und da war es dann auch schon, dass wir uns dachten, ey, scheiße, Alter, wir haben den Deadline-Day nicht drin und alleine da ist schon so viel passiert, dass du danach eine Folge gebraucht hättest, sodass du danach halt einmal ein bisschen was aufnehmen müsstest. Wir werden jetzt nicht mehr die Transfers irgendwie noch durchspielen, aber ey, im Basketball ist die Hölle los, im Volleyball ist die Hölle los, im Fußball gibt's natürlich auch 37 Millionen Sachen, über die wir erzählen, aber komm, wir haben schon mit 15 Mal Timmendorf erwähnt, dann fangen wir auch mit Timmendorf an. Du darfst gerne mal dein erstes Fazit geben. Wie war dein Timmendorf?
Schön. Also ich muss echt sagen, ich habe auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Aber meine Erwartungen wurden vollends erfüllt. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen übertroffen. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, das überrascht jetzt keinen. Ich bin jetzt niemanden, der da jetzt groß den Emotionalen rausholt und den das jetzt voll kriegt von wegen, ey, das letzte Mal in 33 Jahren, dass wir die deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand gemacht haben. Ich glaube, ich hätte sogar vielleicht ein bisschen Daseinsberechtigung, da wirklich emotional zu werden, weil, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Alex hat ja im anderen Podcast so ein bisschen gesagt, ja, also wir von Spontan haben eigentlich jetzt gar nicht so wirklich einen Hintergrundgedanken, da emotional zu werden, weil wir machen es 3 Jahre. Was ich auch ein bisschen anders sehe, ich finde auch, wenn du 3 Jahre sowas aufbaust, kannst du ruhig da auch ein bisschen dranhängen. Für mich war ja Timmendorf schon aber auch davor immer immer quasi als Fan oder damals, ich war kein Fan, aber wir haben da immer Urlaub gemacht und dann hast du die deutschen Meisterschaften halt mitgenommen, ne? Ja. Deswegen verbinde ich schon echt extrem viel mit diesem Turnier und hab mir irgendwie jetzt einen guten, einen schönen, passenden Abschluss dafür auch echt gewünscht. Hab aber auch jetzt nie irgendwie groß Zweifel dran gehabt, dass das jetzt nicht irgendwie hinhaut. Für mich ist wieder, und das sage ich mal für mal, ich verstehe es nicht. Wir haben wieder 4 Tage Sonnenschein gehabt. Nochmal, Anfang September ist das alles andere.
Ja, doch, 4 von 5 gebe ich dir.
Ja, und selbst den Freitag, Mann, es hat 2, 3 Spiele geregnet. Ja. Und das waren die Spiele von 9 bis 12, wo die Hälfte noch irgendwie auf dem Hotelzimmer war. Deswegen, also, wettertechnisch hättest du es dir nicht besser ausmalen können. Und dann, finde ich, hat auch das Ganze drumherum für mich sehr gepasst.
Ja, absolut. Also, ich finde auch, ja, grundsätzlich, du solltest Menschen eh nicht die Emotionalität absprechen. So, mein Gott, wenn es jemand dann fühlt, dann fühlt er es. Bin ich jetzt auch nicht da auf der Schiene, dass ich dann sage, yo, ich hänge so krass an Timmendorf, weil ich aber auch erst seit 3 Jahren im Beachvolleyball mit dabei bin. Also vorher hatte ich ja dann doch relativ wenige Berührungspunkte mit der Sportart, das muss man sagen. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall auch Grund gehabt, weil, keine Ahnung, für mich gab es da auch einfach legendäre Sportmomente, die ich auch einfach selbst gezündet habe und mit großen Sportikonen noch dieser Sportart geteilt habe. Und dass man das dann jetzt nicht mehr da erleben kann, das ist dann natürlich auch ein Erlebnis. Okay, du checkst nicht. Aber ist okay. Vielleicht gibt es da 1, 2 Schmunzler da draußen. Nee, aber auf jeden Fall muss auch sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit in Timmendorf, war schon einfach viel Laune, die das ganze Wochenende gemacht hat und ja, also der Wettergott ist in Timmendorf eigentlich permanent auf unserer Seite, da kannst du nichts dagegen machen.
Vor allem, was ist denn jetzt der Klassiker, wir gehen nach Dortmund und kriegen wahrscheinlich 4 Tage Regenwetter. Ja, safe, und alle safe. Werden sagen, ich hab's euch doch gesagt,
In Timmendorf wird das Wochenende wahrscheinlich Sturmflut sein, aber ja, ihr in Dortmund, ihr seid da abgesoffen, das habt ihr so verdient. Ey, und das finde ich auch ganz gut, weil damit können wir ganz gerne reinstarten. Das war auch, glaube ich, mein heißes diskutiertes Thema am Wochenende, nämlich dieser Umzug nach Dortmund. Ich glaube, am meisten habe ich darüber gesprochen, als ich eine Ballerbudenschicht am Samstag gemacht habe. gemacht habe. Das war auch wirklich, das habe ich viel zu gerne gemacht, Alter. Ich stand da in dieser Ballerbude und Leute sind vorbeigelaufen und ich habe da dann halt wirklich auch mal aktiv Marketing beschrieben. Hallo, willst du ein Bier? Und habe mich dann einfach mit den Leuten ein bisschen unterhalten und wirklich jeder ist dann da irgendwie hingegangen und meinte, Dortmund, Krummel, 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 Timmendorf, Krummel, 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 Tradition, Krummel, Krummel, Krummel. Und ich sag halt ehrlich, also es gibt schon einfach sehr, sehr, sehr gute Gründe, da nach Dortmund zu gehen. Also wir brauchen es jetzt nicht ausdiskutieren, aber zumindest mal als kleiner Gedankenanstoß für die Leute, die immer noch der Überzeugung sind, du musst den Beachvolleyball am Strand lassen, du musst den Beachvolleyball in Timmendorf lassen. So, schaut euch doch mal an, wie viele Leute kommen wollten und kein Ticket bekommen haben. Ich habe wirklich bis 2 Tage vor der deutschen Meisterschaft noch Anfragen bei mir in den DMs gehabt. Jo, kommen wir irgendwie noch an Tickets? Wir wollen da unbedingt dabei sein. Und du kannst da nicht größer werden. Und selbst wenn du mit dem Stadion größer werden kannst, wo sollen die Leute denn hin? Weil also das ging mir in Timmendorf die letzten Jahre schon wirklich einfach echt auf die Nerven, dass du keine Möglichkeit hattest, als junger Mensch dich da irgendwie einzuklinken. Die Unterkünfte sind ausgebucht oder scheiße teuer und selbst wenn du im Auto pennen willst, so, dann durftest du nicht mal. So, dann ist es verboten. Darfst du nicht mal
auf den Parkplatz stellen.
Nee, dann kommt da die Polizei an und klopft dich morgens wach. So, und mach das mal als junger Mensch. So, als junger Mensch hast du da dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Schiss, wenn da die Bullen dann morgens früh bei dir vor der Tür stehen. Und da sage ich dann auch, es hätte doch Lösungen gegeben. Also wenn man da wirklich bereit gewesen wäre, drüber zu reden und die dann sagen, ja, aber wir wollen ja nicht, dass der Parkplatz vermüllt. Ja, mein Gott, dann ist die Lösung, dann stellen wir da einen hin. Also ich finde halt schon, es hätte die Lösung gegeben, wenn man sich beidseitig dafür interessiert hätte. Aber ich glaube, es ist halt einfach der logische Schritt, dann auch größer zu werden und vor allem in eine viel besser zu erreichende Metropole zu ziehen. Also, weil guck dir mal die riesen Beachvolleyball-Bubble aus Nordrhein-Westfalen an und versuch mal aus München mit dem Zug nach Dortmund zu kommen und versuch aus München mit dem Zug nach Timmendorf zu kommen. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, also es sind ja die Argumente, die du da aufzählst. Ich glaube, das ist den ganzen Timmendorf-Supportern schon auch alles bewusst. Ich kann es trotzdem verstehen, ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass man es kacke findet.
Und das größte Argument, das mehr wirst du auch niemals dahin diskutieren können. Wobei, gib uns nochmal 20 Jahre Klimawandel, dann vielleicht schon.
Wobei, ich sag auch immer, wie viel nimmst du denn wirklich vom Meer mit? Also wenn du da jetzt als Beachvolleyball-Fan da bist, ja okay, du siehst, wenn du an den Courts vorbeiläufst und das ist dann ganz schön, aber es ist ja auch nicht so, dass du Timmendorf immer mit einem Strandurlaub verbindest, weil wenn du jetzt wirklich da bist, dann bist du ja auch da, um Beachvolleyball zu gucken. Wenn du Strandurlaub machen willst, dann machst du Strandurlaub. Deswegen, ich bin auch häufig in dieses Gespräch verwickelt worden, ich fand es aber trotzdem auch, also zumeist fair geführt, dass die Leute natürlich irgendwie traurig waren. Viele sind aber dann immer irgendwie mit dem Plädoyer auch nochmal rausgegangen, ey, sie wollen Dortmund eine Chance geben, also ist das einzig Vernünftige, du musst Dortmund eine Chance geben. Für mich war auch nochmal so das beste Beispiel, die Partysituation am Samstagabend, wo du dir nochmal vorstellen musst, 4.500 sind da und gucken Beachvolleyball in dem Stadion und haben sie ein Ticket gekauft. Von den 4.500 konnten sich 1.350 ein Partyticket holen. Das macht so mal so marum mehr als 3000 Leute, die eben kein Party-Ticket bekommen und die eben auch noch alle gerne eins hätten. Man, diese Schlange war, wir haben es ja auch im Stream gezeigt, die war unfassbar, wer sich in Timmendorf ein bisschen auskennt. Einfach diese gesamte Strandpromenade war voll. Die Leute, ich hab mit ein, zwei Kollegen aus Stuttgart gesprochen, die standen, also um 16 Uhr ging der Kartenverkauf los, die standen da ab 13 Uhr und haben halt noch auf Biegen und Brechen irgendwie eine bekommen. Und das wird halt in Dortmund auch einfacher, ne? Dass du dann irgendwie mehr Zugangsmöglichkeiten hast zu dann auch solchen Events abseits des Sportes. Und ich habe auch nochmal allen gesagt, und das war natürlich auch mein Argument, ey, sie haben Angst, dass der Sport nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, ein bisschen Vertrauen, dass, also so dumm sind wir nicht, dass wir das dann einfach zu einem Festival machen, wo der Sport überhaupt keine Rolle spielt. Nein. Und ganz ehrlich, in Timmendorf, guckt euch die Spiele an, da hieß es auch immer mal wieder, der Sport steht nicht im Mittelpunkt. Am Ende kannst du mir, also nenn mir einen Spieler, der das nicht genossen hat, da Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag auf dem Center Court gespielt zu haben. Den gibt es nicht.
Oh Mann, die haben alle die ganze Zeit gesungen, das war voll kacke. Ja, also wirklich, ich sehe das absolut genauso. Und ey, der Sport wird immer im Mittelpunkt stehen. Wir werden uns immer zum Beachvolleyball da treffen. Wir werden immer den Grund alle gemeinsam haben, dass wir zum Beachvolleyball da hinfahren. Und es wird immer genau darum gehen. Natürlich, das Drumherum wird größer, höher, schneller, weiter, geiler. Aber das heißt nicht, dass wir den Grund vergessen, für den wir da sind. Und ich glaube aber auch, da steckt so unfassbar viel Potenzial in Dortmund, ne? Weil wenn wir dann da wirklich auch mal einen Campingplatz haben und du da so eine eigene Festivalatmosphäre dann haben kannst, wo dann aber auch seine eigene Dynamik entsteht. So dann auch Dinge, die eben nicht spontan kontrolliert sind. Weil gerade ist ja alles, was wir machen, so läuft irgendwie durch unsere Hand. Alles wird von uns dann irgendwie organisiert und alles. Aber auf so einem Festival-Camping-Gelände, da entsteht eine eigene Dynamik, Alter. Und da habe ich richtig Bock drauf. So, und da bin ich dann auch wirklich gespannt, weil ich habe ja gerade von der großen NRW-Bubble geredet. Glaubst du, wenn du jetzt aus Münster kommst zum Beispiel, du hast eine halbe Stunde, 40 Minuten Fahrt nach Dortmund, pennst du dann zu Hause oder holst du dir ein Zelt und packst dich auch aufs Campinggelände? Ich preise das jetzt die ganze Zeit so an, als wäre das alles schon total safe. Also die nächsten Jahre wird ein Campinggelände kommen. Ob es jetzt nächstes Jahr schon der Fall ist, kann ich nicht sagen.
Ich glaube, viele werden das dann schon Volley nehmen. Also und dann quasi die gesamte Festival- bzw. DM-Experience mitnehmen. Und auch, ey, denk mal nach, für alle diejenigen, die immer meckern, dass da jetzt vielleicht so viel um den Sport herum passiert. Also ich habe gerade mal kurz in der Minute, wo du gesprochen hast, drüber nachgedacht. Beim Fußball ist es noch verpönt, das, was nebenher gemacht wird. Aber das ist, finde ich, auch fast die einzige Sportart, die quasi sport-exclusive sein möchte. Alle anderen Sportarten orientieren sich dahin, dass sie eben neben dem Sport auch noch irgendwas anbieten müssen, wollen, um relevant zu bleiben. Die Amis machen es in jeder Sportart vor. Bei denen ist Sport quasi Entertainment und da ist das auch einfach so, also gesellschaftlich anerkannt, okay, wir gehen zum Sport, aber die Party ist mal Minimum genauso. Sachen
die besten der Welt.
Ja, die sind mal Minimum genauso relevant. Und Deutschland trifft jetzt auch dahin. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, der, finde ich, für mich unausweichlich ist. Und ich finde, wir beim Beachvolleyball haben eine geile Richtung eingeschlagen, weil wir jetzt quasi nicht mehr nur dieses, wir hören ein bisschen Musik neben den Ballwechseln haben, was man ja dann auch schon als Entertainment abtun könnte, sondern dass wir halt wirklich es geschafft haben, da wirklich eine gute Zeit auf der Tribüne und dann aber auch nach dem Event quasi zu liefern. Und ich glaube, viele appreciaten das und in Dortmund haben noch mehr die Möglichkeit, das wahrzunehmen. Deswegen, Timmendorf-Abschluss war toll, war schön, wir können gleich einmal noch ein bisschen aufs Sportliche kommen. Aber ich freue mich auch, und das meine ich wirklich ernst, ich freue mich extrem krass auf Dortmund nächstes Jahr.
Ja, Mann, es wird überragend. Also, ich hatte es, glaube ich, auf Insta schon resümiert. Da wird was kommen, was es im Beachvolleyball so einfach noch nie gegeben hat. Und da freue ich mich drauf. Ja. Es wird unfassbar gut. Also, wenn ihr noch nicht überzeugt seid, dann lasst euch halt nächstes Jahr in Dortmund überzeugen. Und ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Aber ich glaube, so viel Vorschussvertrauen haben wir uns jetzt in den letzten Jahren auch verdient. So, das muss man jetzt auch einfach mal sagen.
Glaube ich auch. Okay, ich habe zwei emotionale Momente, die ich einmal noch plagen möchte. Einer ist, glaube ich, ein No-Brainer, da wirst du auch mitgehen. Verabschiedung von David und Bennett Samstagabend war...
Achso, ich dachte, dass Paula für beste Zuspielerin gewonnen hat.
Der war natürlich auch extrem emotional, schon am Mittwoch.
Warte, wo sie dann auf der Bühne steht und sagt, es ist ein gottgegebenes Händchen.
Ja, mit ihren gottgegebenen Händchen, weil sie einfach die beste Zuspielerin ist. Da habe ich auch gesagt...
Okay. GG, Paula.
Alle anderen Laudatios gehen erstmal so los mit, ey, danke, vielen, vielen Dank für die Votes. Und Paula fängt auch so an mit, danke. Und alle denken so, okay, jetzt kommt halt zum sechsten Mal eine ähnliche Laudatio, was ja auch okay wäre. Und dann stellt sie sich hin und sagt, ja, aber ganz ehrlich, ich habe halt auch wirklich gottgegebene Hände und mache das einfach gut im Zuspiel.
Ja, fand ich wirklich, das war meine Aussage des Abends. Also es gab viele gute Aussagen da auf dem Podium. Aber Paula war, glaube ich, auch einfach... Ich weiß nicht, ob sie sich darauf vorbereitet hat und sie dann gesagt hat,
ich glaube, sie hat nicht, also sie hat sich sehr sicher Idee. Wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet. Ja, sie dachte wahrscheinlich, sie kriegt den Award nicht.
Zumindest mal, wenn du nominiert wirst, dann denkst du ja zumindest mal drüber nach, okay, was passiert, wenn du dann irgendwie nach da oben kommst.
Wo war ich stehen geblieben? Stimmt, Samstagabend, Ponys. Das war, finde ich, sogar nochmal, gut, ist jetzt immer schwer, das zu vergleichen, weil das eine halt viel näher liegt jetzt im Zeitstrahl, als jetzt die Verabschiedung von Kira und von Laura oder von Isa aus dem letzten Jahr, die auch alle schon extrem emotional waren. Ich fand die bei Bennett und David trotzdem auch wieder einfach genailed. Ich finde, Dirk findet da immer irgendwie die richtigen Worte. Ich finde dieses ganze Surrounding drumherum, das Video von Jona war krank, die Ponys haben es, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr genossen. Da kannst du ja auch sagen, Mann, also wie geht die Saison von Davids zu Ende? Klar, er wird am Mittwoch nochmal MVP, aber dann verliert er zwei Spiele und scheidet halt 9.30 Uhr Court 3, also bei Regen aus. Das ist, also so kannst du es ja auch sehen, und dass man den dann nochmal quasi seinen großen Moment auf dem Center Court gibt, dass man Bennett nochmal seinen Moment gibt und die da einfach nochmal auch einfach so eine halbe Stunde Ponys sein dürfen. Also natürlich hören sie sich das dann auch an, was Dirk da erzählt, aber schnappen sich dann auch selber nochmal das Mikro und nehmen den Court nochmal mit. Das fand ich schon ja einfach wieder sehr, sehr passend.
Ja, absolut, muss ich auch sagen. War ein absolut traumhafter Moment. Ich glaube, genau so stellst du es dir vor, wenn du als Legende dann irgendwo mal deine Karriere beendest. Und da sind die Jungs ja aber auch einfach die Besten dafür, ne? Weil sie auf und abseits des Platzes so viel geleistet haben. Also 2019 war, glaube ich, deren Goat-Jahr, wo sie absolut alles gewonnen haben. Aber auch abseits ja. vom Platz, in jeder Auszeit, in jedem privaten Gespräch. Die Jungs machen einfach so viel Spaß. Also die sind so ehrliche Häute und auch einfach immer freundlich, direkt und unverblümt. Und das schätze ich wirklich unfassbar an den Jungs. Und wird einem fehlen. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sie uns lang fehlen werden, weil ich nicht glaube, dass sie diesem Zirkus fernbleiben.
Nö, die werden sich, also natürlich jetzt nicht mehr in der Häufigkeit, die haben, wie gesagt, auch alle Familie und sollen sich dafür auch Zeit nehmen, aber ich hoffe und ich denke auch, dass wir die dann im nächsten Jahr immer mal wieder auf der Tour sehen. Und dann muss ich Shoutouts verteilen an Sandra Ettlinger. Natürlich auch einmal Shoutouts für Platz 2, für eine Silbermedaille. Aber die hatte die Idee, Sonntag ja quasi während der Siegerehrung alle Leute auf den Center Court zu holen. Und Alex hat das dann auch abgesegnet. Und ich muss sagen, ich fand das richtig schön. Ich fand das wirklich richtig geil, da auf dem Center Court quasi Sonntagabend, nachdem die Siegerehrung durch war, noch anderthalb Stunden ein bisschen rumzuzappeln, bevor wir dann auch abbauen mussten. Weil wir das die letzten Jahre ja nie so hatten. Da war die Siegerehrung auch immer besonders, weil ja dann quasi Crew und Spieler da noch so ein bisschen zusammengekommen sind. Aber da quasi, dass dann der Center Court in Anführungszeichen nochmal so ein bisschen geflutet und aufgefüllt worden ist. Und alle Spieler auch einfach echt Bock hatten, weil das, finde ich, merkst du dann auch immer, da fällt auch so von diesen wirklichen A-Listern, die wir halt haben, die dann in Timmendorf die Medaillen unter sich ausmachen, fällt dann in dem Moment auch, und du merkst, das fällt alles ab. Und die können das erste Mal, glaube ich, so richtig loslassen, und da dann einfach eine gute Zeit haben. Und ich meine, in welcher anderen Sportart hast du das? Da feiern quasi Spieler, Fans und irgendwie Crew, Arbeitende, alle zusammen noch zwei Stunden auf dem Center Court. Das ist einmalig, Mann.
Ja, absolut. Also gut, ne, ich meine, ein Platzsturm nach Saisonende im Fußball ist der inzwischen institutionalisiert. Ja, so,
aber da ziehen die Spieler nach zwei Minuten durch.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist so. Also finde ich auch wirklich mega geil. Ich finde halt eben, weil ich jetzt gerade gesagt habe, beim Fußball ist er institutionalisiert. Sobald du irgendwas erreichst, irgendwas gewinnst, ist es zwangsläufig, dass die Leute auf den Platz rennen. Und das geht mir dann inzwischen schon auf den Sack. So, da muss ich sagen, das ist inflationär. Und da dürfen wir halt nicht hinkommen. Aber also, das ist jetzt gar nicht irgendwie in die Richtung gesagt, dass das jetzt zu viel ist. Das war unfassbar cool und hat echt mega Spaß gemacht, dass wir da einmal noch mit allen Leuten irgendwie zusammen feiern und diesen, ja, dann doch besonderen Abschluss auch abrunden konnten. Und wusste ich gar nicht, dass das auf Sandras Mist gewachsen ist.
Doch, ich glaube, Sandra war ja quasi irgendwie oben im Kommentar bei Alex und Dirk und meinte, ey, es wäre doch voll cool, wenn die jetzt alle runterkommen. Und ich verstehe, dass du das beim Fußball inflationär beschreibst. Ich glaube, ich könnte mich dran gewöhnen, dass das jetzt bei uns inflationär, zumindest dann halt für den Sonntag in Timmendorf beziehungsweise in Dortmund angewendet wird. Weil ich fand, also das war für mich wirklich so der perfekte Abschluss. Also war ja dann noch nicht ganz der Abschluss. Wir haben ja dann quasi Sonntag immer noch ein bisschen was zu tun und dann haben danach dann auch nochmal ein bisschen Zeit, Party zu machen. Aber ich glaube, so für viele auf dem Event haben das, oder wurde mir auch rückgemeldet, haben das sehr genossen, da nochmal ein bisschen Zeit auf dem Center Court verbringen zu dürfen.
Ja, nö, sehe ich absolut genauso. Was mir aber dann tatsächlich aufgefallen ist, wo wir dann beim Thema inflationär sind, ich finde, wir müssen echt aufpassen, dass es nicht zu viel wird mit Pyro. So, dann bei jedem Einlauf irgendwo irgendwie ist dann schon, ey, also macht, worauf ihr Bock habt, ne? So, es sieht unfassbar geil aus, solange wir alle irgendwie miteinander aufpassen und freundlich zueinander sind.
Naja, ich finde,
miteinander und nicht gegeneinander geht, ist alles okay. Boah, aber wenn es dann am Ende irgendwie vor jedem Spiel hast, verliert seinen Flair.
Ja, und ich finde vor allem, also dieses, es sieht unfassbar geil aus. Es sieht unfassbar geil aus, wenn es also irgendwie gemeinsam gezündet wird. Aber weil so eine einzelne Pyro-Fackel sieht, sag ich dir ehrlich, sieht nicht unfassbar geil aus. Dann raucht's halt ein bisschen. Aber so ein bisschen da halt quasi ein Bild zu kreieren, das ist ja das, wo wir auch sagen, wow, geil. Und ich glaube auch, die Spieler appreciaten das unfassbar. Ich bin bei dir. Ich finde, Timmendorf hat es ein bisschen überhand genommen, weil ja dann auch viele wirklich einfach komplett random gezündet haben. Ich nehme da tatsächlich so Gruppen wie die Fraktion komplett raus, weil die machen es nicht. Die machen es quasi zu bestimmten Anlässen und machen es dann aber auch immer, also in der Menge, dass es eben ein gutes Bild ergibt. Ich sag jetzt nicht, dass man 5 Pyro-Fackeln gleichzeitig abbrennen sollte, sondern einfach so ein bisschen abgestimmt sein muss. Oder man kann sich auch dumm gesagt absprechen, ey, okay, du hast Pyro dabei, du hast Pyro dabei. Und wir sind da ja wirklich ein Veranstalter. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie das rechtlich geregelt ist, aber der da jetzt mal zumindest keine Steine davor legt. Ich weiß
auch gar nicht, ob wir da jetzt aktiv Werbung für machen sollen. Oder
das machen wir auf jeden Fall nicht. Also wir machen nicht aktiv Werbung dafür.
Nein,
Pyrotechnik ist an sich auf jeden Fall verboten und es ist gefährlich. In
Deutschland immer noch ein Verbrechen, auch wenn wir das anders sehen. Das wollen wir hier nochmal einmal klarstellen.
Aber wenn ihr dann halt eh schon da seid und irgendwie Pyrotechnik in eurem Arsch mit rein ins Stadion gebracht habt, dann zündet halt zusammen irgendwie. Also, weil sieht geiler aus und also hat dann einfach auch nochmal einen anderen Charme, als wenn jetzt bei jedem Spiel da irgendwie so eine Fackel hochgeht.
Ja, das stimmt schon. Aber lass zumindest nochmal kurz aufs Sportliche eingehen, weil da.
Aber wirklich kurz.
Da hatte ich nämlich einen emotionalen Moment. Alter Falter, ich habe mich in Paul Henning verliebt. Ich habe einen neuen lieblingsmännlichen Spieler. Im Halbfinale hat der einen Block wirklich. Steht der 2 Meter überm Netz, lässt den direkt hinterm Netz runtertropfen und dann beugt er sich runter, geht unterm Netz her und macht zum Publikum diesen komm, komm, komm und jubelt da richtig in die Masse rein. Ich liebe seine Aura sowieso, ich liebe den Typen sowieso, aber da dachte ich dann wirklich noch, oh, da ist bei mir im Höschen gerade was passiert. Also das war echt. Und ey, sollte sich dann ja auch noch durchziehen. Also für den ganz großen Wurf hat es dann am Ende nicht gereicht, aber auch einfach geiles Turnier gespielt.
Absoluter Hot-Take von dir, dass du sagst, dass du in Paul Henning verliebt bist. Das geht wahrscheinlich niemandem so auf der Welt.
Ich bin, glaube ich, echt alleine damit, mit dieser Meinung.
Ja, ist ein Guilty Pleasure. Ist wirklich so ein also ganz, ganz großes Special Interest, die da bei dir ausgeprägt sind.
Zählt, glaube ich, schon als Kink.
Ja, nee, ey, aber geiles Turnier auch für die beiden, die ja quasi an 1 gesetzt waren. Und dann, es hätte der Walkenhorst-Winterweg sein können. Also Chance auf den deutschen Meistertitel, ohne gegen Clemens zu gewinnen. Das haben ja Svenny und Alex 2021 so geschafft, weil damals Bergmann-Harms war es damals noch, im Halbfinale gegen Tole Wickler gewonnen haben. Muss aber sagen, bei den Männern, Hut ab, dass, auch wenn Paul und Louis das wahrscheinlich nicht hören wollen, das beste Team hat gewonnen. Das beste Team waren an diesem Wochenende Lukas und Sven. Für mich war das Halbfinale logischerweise einfach das Spiel des Turniers auf der Männerseite, das war unfassbar gegen Clemens und Nils. Der Spielverlauf, aber auch was Lukas und Sven da gespielt haben, das war nah dran an der 10 für mich. Ja. Und auch einfach, also extrem geil. Ich saß mit Alex oben im Kommentar, für den das ja trotzdem auch immer, ich glaube, selbst wenn er das nicht zugeben würde, der fiebert bei Svenny oder mitfiebert vielleicht auch das andere Wort, aber er guckt so ein Svenny-Spiel einfach nochmal anders. Und das finde ich schon auch extrem interessant dann als Kommentator, aber auch einfach als Zuschauer, glaube ich, wenn du da halt Alex dann bei dem Spiel hast, deswegen hat er auch das Finale nochmal gemacht, und den da dann auch einfach mal so sehen, wie er ihn dann auch emotional immer mal wieder kriegt, wenn Svenny irgendwie wirklich herausragend abwehrt oder Lukas wieder einen zweiten Ball einstampft, das fand ich sehr, sehr schön zu sehen. Und ja, einfach gönn's den beiden von Herzen, die hatten eine schwierige Phase, was die Ergebnisse angeht, und da jetzt quasi beim deutschen Highlight nochmal so abzuliefern, Hut ab.
Ja, und auch nicht falsch verstehen, ne? Ich liebe Clemens und Nils. Das sind wirklich auch zwei super feine Typen und sie haben sich jeden sportlichen Erfolg der letzten Jahre verdient. Aber ich bin auch echt froh, dass wir jetzt mal wieder einen neuen deutschen Meister haben. Also, weil die letzten 3 Jahre war es bei Männern und Frauen immer Elas Wickler, Müller-Tillmann und Elas Wickler und Müller-Tillmann. Und dann war es halt wirklich so ein bisschen, yo. Wer hat jetzt dieses Upset-Potenzial? Und nachdem die letzten Wochen bei Lukas und Svenny ja eher ein bisschen durchwachsen waren, also ich glaube, in Hamburg sind sie ja direkt raus und haben 25. geholt, davor mal 9. international, aber sonst war die Saison, ja, es war ja jetzt nichts so wirklich dabei, wo du dann gesagt hast, boah, krass, was spielen die jetzt gerade einen auf? Und dass sie dann in Timmendorf nochmal so performen können und Sven dann aber auch dann da steht und emotet sondergleichen, also der hat sich wirklich
auch schon auf die NFL-Saison hat wirklich gefreut. Diese eine Phase, wo er auch natürlich Back-to-Back-Asse geht im dritten Satz und dann da wirklich hier Ice in his veins macht, dann irgendwie einmal salutieren, so, der wusste gar nicht, was er jetzt alles machen will, weißt du, und Justus stand da und hat Bilder gemacht. So.
Er hat gerade mal einmal kurz den Paul Pogba-Mode angeschmissen und jedes Emote gezündet, was er gefunden hat. Ey, aber brauchen wir mehr? So wirklich
Fand ich sehr geil.
Dann aber auch geil, dass Clemens natürlich auch einer ist, der das dann nicht einfach so hinnimmt, weil also Clemens auf dem Platz ist, nein, ja,
der war fuchsig. Ist ein kleiner geiler Assi auf dem Platz.
Ja, ach total. Und da habe ich wirklich eine ganze Menge Respekt vor, dass er wirklich auf dem Feld den größten Assi raushängen lassen kann, aber danach auch wieder der feinste Gentleman ist, den du wahrscheinlich den Tag treffen wirst. Also der ist so lieb, so zurückhaltend, so schüchtern, aber auf dem Platz siehst du davon dann halt wirklich gar nichts, ne? Also auf dem Platz, da geht's ihm ums Gewinnen und dann packt er seinen Modus an und dann ist ihm auch egal, wie häufig der Deutscher Meister geworden ist. Der geht auf ein Feld, um ein Spiel zu gewinnen. Ob da Pfretschner Winter gegenübersteht oder Kubo Watz oder wer auch immer oder Held Nissen. So ist am Ende vollkommen Wurst. Der geht da drauf und er möchte seine Gegner platt machen. Und das habe ich, da habe ich wirklich viel Respekt vor. Und dann finde ich es auch geil, wenn es mal ein bisschen hochkocht. Ich sag's dir, da brauchen wir mehr davon. Muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ihr könnt euch auch mal Scheiße finden da unten.
Ja, fand ich auch im Halbfinale einen schönen Moment, als sie sich da mal so ein bisschen angekeift haben. Gut, Clemens und Nils haben es nicht geschafft. Sinja und Sven, haben es geschafft. Das ist nochmal, das kann man nicht häufig genug sagen. Wir haben es, glaube ich, am Wochenende auch immer wieder ins Schaufenster gestellt. 4-mal in Folge deutscher Meister werden ist einzigartig. Das haben bis dato nur Arman Hager geschafft. Da haben Sinja und Sven jetzt gleichgezogen und wahrscheinlich werden sie dann nächstes Jahr einmal überholen, wenn jetzt nicht irgendwie ganz wilde Dinge passieren. Und trotzdem, und das finde ich, hat man bei den beiden auch, und das wissen sie beide auch, die sind im Interview jetzt nicht die einfachsten, weil sie einfach relativ wenig geben, spielen einfach besser, als sie Interviews geben. Aber das war schon eine besondere Reise für Sinja mit der kaputten Schulter, die wirklich Mittwoch nicht wusste, ob sie das Turnier spielt, sich dann da irgendwie durch den Donnerstag durchgeboxt haben. Nochmal, die haben den ersten Satz des Turniers verloren, gegen die an 16 gesetzten, wo man so dachte, vielleicht kriegen wir bei den Damen einen neuen deutschen Meister. Ja, genau. Aber sich da in dieses Turnier reingegrindet und dann gerade, finde ich, samstags in den Halbfinals, aber dann auch Sonntag im Finale wieder so gut gewesen. Deswegen war es, glaube ich, für die, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen schon der 4. in Folge war, trotzdem ein besonderer Titel.
Ja, ach, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du dieses Jahr in Timmendorf nochmal einen Titel geholt hast, der wird dir ewig in Erinnerung bleiben. Also das sage ich sogar. Das wird derjenige, von dem du deinen Kindern erzählen wirst, so, wenn du dann darüber sprichst, das letzte Mal Timmendorf. Und für die Beachvolleyballer ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Also ich glaube, da hat nicht mal Alex Walkenhorst ein Problem mit, wenn die Beachvolleyballer dann sagen, boah, schade, dass wir aus Timmendorf weggehen. Vor allem, wenn du da eine relativ erfolgreiche Zeit gefeiert hast.
Sinja hat 16 Mal Timmendorf gespielt, muss ich ja denken. Ja, und jetzt halt die letzten 4 Mal alle gewonnen. Weil ich finde den Svenja-Fakt fast noch, also die ist 24, hat jetzt schon 4 Mal Timmendorf gewonnen. Das ist so ein bisschen das Luke-Littler-Phänomen. Also, wenn die einfach normal weiter so macht und hoffentlich verletzungsfrei bleibt, die kann zweistellig gehen.
Ja, das ist so. Also, Svenja ist auf den Sphären von Luke Littler, Kylian Mbappé und Erling Haaland. Sie ist der Erling Haaland des Beachvolleyballs. Ich glaube, so kann man es packen. Es ist schon wirklich cool, auch einfach cool zu sehen, weil sie sich dann am Ende auch verdient hatten. Natürlich war es beim Frauenfeld dann ein bisschen gebeutelter, auch von Verletzungspech. Fing damit an, dass Luisa und Linda irgendwie eine Woche vorm Turnier dann absagen mussten, beziehungsweise 2-3 Tage vorm Turnier. Während des Turniers gab es dann noch ein paar Ausfälle. Nichtsdestotrotz hätte das alles nichts dran gemacht, dass die beiden den Titel nach Hause fahren, weil das ist out of this league, was die beiden spielen.
Ja. Letzte Honorable Mention für Timmendorf von meiner Seite, Melli Gernert und Donele Barber. Fast ein bisschen schade, dass sie das Spiel um Platz 3 nicht bekommen haben. Das wäre, glaube ich, nochmal so ein... ich glaube, es wäre wirklich ein Once-in-a-Lifetime-Moment, aber sie hatten den ja trotzdem auch irgendwie schon im Halbfinale, wo sie den Satz gewinnen gegen Sinja und Svenja und ich wirklich beim Reinholen Gänsehaut hatte, weil ich Timmendorf lange nicht so laut erlebt habe, als bei Melli Gernert quasi einmal Till I Collapse kam. Dass die Saison am Ende mit einer Bronzemedaille krönen, da ist, glaube ich, ist, glaube ich, jeder fein damit und für mich bekommen sie die auch nicht geschenkt. Also guck dir den Baum an. Das ist, also sie schlagen Kunst-Paul eben in dieser Winner-Runde, gehen dann über den Loser-Baum, gewinnen ein wildes Viertelfinale gegen Paula und Janne, spielen im Halbfinale mal zumindest über anderthalb Sätze auf einem Niveau mit Sinja und Svenja. Und dann hast du dir Bronze mehr als verdient, Mann.
Ja, auf jeden Fall. Und erinner dich mal an meinen Hot-Take von vor 2 Wochen, den ich im Frauenfeld mit reingebracht habe. Warum denn nicht mal so ein Finale für Barbara Gernert? Sag ich ehrlich, bin ich okay mit.
Oh, der ist nicht so schlecht gealtert.
Ja, es ist wirklich nach dem ersten Satz. Ich habe mich schon drauf gefreut, das ein bisschen aufs Butterbrot zu schmieren. Aber mein Gott, manchmal schreibt das Leben Geschichten, da hast du keinen Einfluss drauf. Nein, so dramatisch ist nicht. Aber ja, muss wirklich sagen, war der belohnender Abschluss für eine geisteskranke Saison, die gespielt haben. Also sowieso auf der Awardshow ja auch schon mehr als präsent gewesen und dann ein geiles Turnier gespielt. Ja, und auch da beides super liebe Mädels und den kann man es einfach nur gönnen. Natürlich hätte ich ihnen dann auch noch den Timmendorf-Abschluss gegönnt, aber den haben sie dann ja gegen dich bekommen.
Ich habe tatsächlich nicht mal mitgespielt. Ich habe ja hier
stimmt, du hattest Handgelenk. Wie geht's am Handgelenk?
Ja. Ja, besser. Wir kommen langsam wieder zurück. Ich war gestern ein bisschen Sport machen, das war vielleicht schon zu ambitioniert, deswegen merke ich es jetzt wieder, aber ist nichts Wildes. Ist auch wieder geil. Ja. Ich spiele wirklich so 15 Minuten Volleyball an dem Wochenende und das reicht schon, dass ich mir irgendwie mein Handgelenk verknackse. Klassik.
Ja, spricht für deine Qualität, dass du beim
ja, Ball rauskam. Richtig, dass ich voll into it war, ne? Wie gesagt, ich bin da auf den Ball gerannt und habe alles gegeben und dann, naja, sei es drum.
Genau so ist es. Gut, aber wir haben es gerade schon angesprochen, es ist noch ein bisschen was anderes auf der Agenda, deswegen danke Timmendorf, hat echt viel Bock gemacht, hat wirklich viel Spaß gemacht und ja, irgendwann sieht man sich immer wieder, da bin ich der festen Überzeugung. Gut, und dann war gestern Abend, das ist auch einer der Gründe, warum wir heute um 9.43 Uhr inzwischen aufnehmen. Wir sind Halbfinalisten. Deutschland bei einer Europameisterschaft mal wieder in einem Halbfinale. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, es geht um Basketball. Und wir haben den vorletzten großen Turnierfavoriten rausgehauen, geputzt, Doncic mal ein bisschen eingekerchert, Doncic mal ein bisschen gezeigt, wo der Hammer hängt.
Ich glaube, mittlerweile sind wir schon der große Turnierfavorit. Also ich glaube, auch wenn es viele nicht hören wollen. Ja, nach gestern auf jeden Fall. Ist fast ein bisschen schade, weil ich habe in Timmendorf und die gesamte Hauptrunde lief ja quasi so ein bisschen während Timmendorf weg. Tatsächlich echt wenig vom Turnier mitbekommen, aber das, was man mitbekommen hat, war ja, dass wir wirklich auf einem Niveau da abgerissen haben, was scheinbar noch besser war als im WM- und Olympia-Jahr. Also beste Offense, beste Defense, jeder Einzelne irgendwie mit Statistiken um sich her geworfen, wo du denkst so, die sind von einer anderen Welt und dann ja auch mal auf die Ergebnisse geguckt. Um ehrlich zu sein, es war kein einziges knappes Spiel dabei. Also gegen die Portugiesen, das Achtelfinale, da steht's, glaube ich, nach 3 Vierteln 53-51, das habe ich mir nur vom Stream dann sagen lassen. Und wir gewinnen das Spiel 85-58 oder so. Also gewinnen das letzte Viertel irgendwie so mit 20 Vorsprung. Deswegen dieses knappe Spiel, wo mal nicht so viel zusammenläuft, das gab's im Turnierverlauf nicht. Und deswegen haben sich auch viele vor diesem Viertelfinale gestern gegen Slowenien hingestellt und gesagt, aufpassen, weil es ist immer so, du kannst, geh die großen Turniere durch. Weißt du, Deutschland 2014 gegen Algerien, ne? Oder auch Basketball EM gegen Lettland zu Hause. Es gibt immer so dieses eine Spiel, wo dieser Flow mal kurzen Knacks bekommt und du das Spiel über Kampf gewinnen musst. Und das war's gestern. Gestern hat dieser Flow einen Knacks bekommen, gestern war es aufs Messerschneider. Doncic hat verrückte Würfe getroffen, die Slowenen haben generell verrückte Würfe getroffen, also wirklich von kurz hinter der Mittellinie haben die abgedrückt und die Dinger sind reingefallen und bei Deutschland wollte es einfach nicht Klick machen und ich habe wirklich lange gedacht und ich habe es auf Magenta geguckt und die beiden meinten auch so, Mann, dann kannst du dir von dieser guten EM nichts kaufen, dann hast du 5 oder 6 gute Spiele gemacht, hast du diesen einen schlechten Tag und die Deutschen hatten gestern einen schlechten Tag und dann ist auch dieser Traum geplatzt und da dann einfach nochmal, das finde ich, musst du einer Mannschaft fast noch mal höher anrechnen, die Qualität zu haben, solche Spiele zu gewinnen. Wenn eben mal nichts zusammenläuft, ist so viel wert. Und deswegen habe ich gestern ein bisschen rumgeschrien, gerade im letzten Viertel, weil es extrem knapp war und habe mich dann sehr, sehr gefreut, dass es geklappt hat.
Ja, wir sind ja auch sehr abgegangen. Also haben es uns natürlich dann auch nicht entgehen lassen können, weil es ist ja gerade auch schon einfach wieder ein Hype um diese Truppe.
Ja, vollkommen zu Recht auch.
Ja, absolut, absolut. Aber keine Ahnung, ich gucke jetzt aus einer Nicht-Basketball-Brille oder sonst nicht so basketball-affinen Brille drauf und muss halt sagen, ey, sobald du einen Luka Doncic berührt hast, wurde es halt gepfiffen. So, sobald du ihm irgendwie nur nicht ein Bein gestellt hast, sondern seinen kleinen Zeh schief angeguckt hast, ihn angepustet hast, waren die Refs aber mal sowas von Schock verliebt in Luka Doncic. Und auch sonst extrem komische Linie dabei. Ansonsten fand ich es nicht einseitig, sodass man sagt, ey, yo, die haben alle Slowenen beschützt, sonst waren einfach extrem viele komische Pfiffe in beide Richtungen da mit am Start. Aber ja, das hat das Spiel für mich ein bisschen kaputter gemacht. Also das hat echt dann gerade im letzten Viertel nur noch wenig Spaß gemacht zu gucken, weil es komplett zerfahren war. Aber ja, es waren zwei Truppen auf dem Platz, die komplett angezündet waren, die sehr, sehr emotional unterwegs waren. Aber ja, das, wenn du Luka Doncic nicht berühren darfst, dass der den 39 Punkte reindrückt, und das ist ja wirklich, also das ist ja nicht von dieser Welt in Spielen, die zwischen 80 und 90 Punkte regulär haben pro Team, dass du dann 40 reinballerst, ist wirklich out of this world. Aber muss da dann auch schon sagen, war eine geile Teamleistung. Und am Anfang hatte ich auch echt noch, als wir dann teilweise mal -7, -11 zurücklagen, hatte ich da dann das Gefühl, oh, vielleicht wird es heute schwierig, vielleicht ist Slowenien dann halt doch noch eine Nummer zu groß. Aber in Halbzeit 2 ist es dann irgendwie angefangen zu rollen. Und dann gab es einen Dreier, wo dann Dennis Schröder danach in die Kamera grinst, wo Dennis Schröder danach am Seitenrand steht und mal einmal hochguckt. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, wir verlieren das nicht mehr. Und dann kommt Tristan da Silva hier mit Ablauf der Uhr von hinter der Mittellinie, drückt er da einen Dreier rein und danach war es safe. Also danach sagte ich, okay, gut, jetzt ist das scheinbar so ein 7-1-Ding, jetzt kannst du einfach werfen und der Ball landet drin.
Es ist also quasi genau umgekehrt gewesen. Also erst trifft da Silva mit Ablauf der Vierteluhr von der Mittellinie und danach kommt Deutschland, glaube ich, mit einem 14-3-Run aus der Pause, wo Andi Obst diesen wilden Dreier-One, also auf einem Bein versenkt und Schröder einfach nur in die Kamera grinst. Und da gehe ich. Das ist halt wirklich dieser Moment, wo du sagst, okay, die verlieren das Spiel heute nicht. Jetzt fallen muss man auch ehrlich sagen, die sind bei den Slowenen auch am Anfang gefallen. Die Slowenen haben auch Würfe getroffen, wo du gesagt hast, Digga, das funktioniert eigentlich nicht. Und deswegen war es für mich auch so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, dass die dann hinten raus auch für Deutschland gefallen sind. Schröder dann auch noch, der nicht gut gespielt hat, auch sich sehr, sehr selbstkritisch im Interview gezeigt hat. Trotzdem, zwei Minuten vor Schluss, als du nochmal so ein bisschen das Gefühl hattest, weil Doncic übernommen hat, okay, es könnte wieder in die andere Richtung kippen, gibt dir Schröder auch einen Klatschdreier und übernimmt dann nochmal so ein bisschen in der Phase. Deswegen, ja, die haben wilde Würfe getroffen, die haben es aber dann hinten raus auch rausgegrindet. Ich gehe mit, ich fand die Schiedsrichter auf beiden Seiten respektlos. Also, was sie für die Slowenen gepfiffen haben, aber auch die Deutschen haben Pfiffe bekommen, wo ich mir gedacht habe, jetzt Bruder, also der steht wirklich einfach nur da. Das war dann echt ein bisschen schade, weil ja natürlich auch der gesamte Spielfluss einfach verloren geht, wenn du quasi von Freiwurflinie zu Freiwurflinie gehst. Aber nochmal, ich finde,
kurz einfach echt Elfmeterschießen, ne? Also kurz war es wirklich, okay, gut, jetzt entscheiden wir Basketballspiele so, dass wir immer einen an die Linie schicken und dann wird getroffen oder nicht.
Ja, aber nochmal, ich finde, das habe ich gerade schon gesagt, der Skill, dieses Spiel hinten raus einfach über den Kampf zu gewinnen, aber nicht nur über den Kampf, sondern einfach dann auch in den wichtigen Momenten gute Entscheidungen zu treffen, das ist, glaube ich, enorm wertvoll für so ein Team. Für mich sind sie der haushohe Titelfavorit, auch wenn sie es selber nicht sagen wollen. Jetzt Halbfinale gegen Finnland. Ich hoffe, niemand macht den Fehler, die zu unterschätzen. Das ist ein Matchup, was du gewinnen musst, was du in der Gruppe, glaube ich, auch mit 20 oder so gewonnen hast. Und dann natürlich rennen die Griechen da noch irgendwie rum mit Giannis.
Aber auch die Türken, ne? Also
ja, aber das sind, so viel sag ich dir ehrlich, sind zwei Gegner, die du, also bei einer Europameisterschaft in einem Finale nimmst du die. Ja, nochmal, da sind keine Serben, die früh rausgegangen sind, das sind keine Franzosen, die früh rausgegangen sind, sind keine Spanier, die früh rausgegangen sind. Deswegen, es ist eine Riesenchance, für mich ist Deutschland der große Titelfavorit, ich hoffe, das rächt sich nicht. Aber auch mit dem Hintergang, dass dieses, in Anführungszeichen, schlechte Spiel, was du immer mal wieder drin hast in so einem Turnier, das ist jetzt eigentlich durch. Also, jetzt könnten wir dann auch wieder zurück zur Tagesordnung gehen.
Ja. Du bist die ganze Zeit zwischendurch immer so kurz abgehackt, deswegen bin ich mir nicht sicher. Wenn ich dich unterbrechen sollte, dann tut mir das leid. Aber ich muss auch sagen, es sieht einfach extrem cool aus. Morgen ist es ja schon soweit, ne? Freitag, 16 Uhr, unser Halbfinale gegen Finnland. Scheißzeit, sage ich ehrlich. Also so ein EM-Halbfinale, da kannst du dann schon irgendwann gucken, dass du das so legst, dass die Leute dann vielleicht auch nicht mehr arbeiten müssen. Mach doch 18 und 21 Uhr oder irgendwas so in die Richtung. Also die Anwurfzeiten, die ziehen sich ja schon durch, jetzt auch durchs ganze Turnier. Aber Freitag 16 Uhr finde ich für ein Halbfinale dann doch extrem unglücklich.
Ja, also ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube trotzdem, wenn man gucken möchte, dann findet man Freitag 16 Uhr schon irgendwie einen Zeitslot. Aber ja, ja, natürlich müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass der späte Timeslot der bessere gewesen wäre. Ich werde es mir trotzdem reinziehen und bin guter Dinge, dass wir dann nächstes Wochenende Deutschland im Finale sehen.
Ja, ich denke auch. Wie lief dein Fantasy-Matchup? Wir schaffen den Switch rüber in Richtung American Football, weil der ganze Zirkus ist wieder losgegangen. Und meine Fresse, war das ein geiler erster Spieltag. Auch da, ne, immer nur so mäßig viel gesehen. Ich habe mir Donnerstagnacht versucht, das Eröffnungsspiel irgendwie reinzuzwirbeln. Ich habe zumindest mal die komplette erste Hälfte der Packers geguckt, ein bisschen Chiefs geschaut. Ich bin schon wirklich wieder drin im Football-Hype. Also die NFL-Saison ist für mich schon wieder komplett losgetreten und es macht einfach so viel Spaß. Ja, wie war's Fantasy? Stehst du 1-0 oder 0-1?
Ich stehe 0-1 und wurde wirklich vom Großteil meines Teams hängen gelassen. Ich kann aber auch bin heute aufgestanden und habe auf meinem Handy per WhatsApp erste Nachricht, die ich von dem Bre Robin heißt er, glaube ich, bekommen habe, ist Lamar Jackson verhandelbar, und hat mir dann ein Trade-Offer geschickt. Ich kann es dir ja mal gerne zeigen. Also Robin möchte meinen Quarterback Lamar Jackson, den besten, den du so kriegen kannst. Der hat mir, glaube ich, es war auch der einzige, der mir mal wirklich Punkte geliefert hat am ersten Wochenende. Mhm. Und gibt mir dafür D. Goddard, Kyler Murray und Debo Samuel. Wo ich dir sage, Robin, ey, vielen, vielen Dank, dass du mir eine Nachricht geschrieben hast. Aber ich gebe Lamar Jackson sehr sicher nicht ab.
Ja gut, also da ist aber halt schon das Ding, wenn dich alle anderen fallen gelassen haben und einen Quarterback kriegst du zumindest mal halbwegs adäquat ersetzt, dass du nur so auf 4 bis 5 Punkte verzichten musst, und wenn alle anderen dir einen Punktebonus von 4 bis 5 Punkten pro Position geben, dann ist das für dich schon,
ich gebe Lamar nicht W ab. Sein. Ich werde mit Lamar Jackson durch die Saison gehen. Ist auch so ein Ding, ich möchte den nicht abgeben, weil ich möchte Ravens-Spiele gucken und so denken, geil, Mann, den habe ich im Team. Also es ist halt wirklich einfach so ein Punkt, wo ich sage, ey, ich finde dem geil, also ich find's geil, den zuzugucken. Und der liefert einfach auch gut Punkte. Ich meine, gut, der scored, macht er 40 am ersten Wochenende gegen die Bills. Deswegen, ich werde mir das Trade-Offer nachher nochmal genauer angucken, aber ich glaube nicht, dass ich drauf eingehen würde. Aber ansonsten ist es ähnlich wie bei dir. Ich habe natürlich, oder was heißt, ich habe überhaupt nichts mitbekommen, weil ich dann nicht der... Also nicht der Verrückte war, der sich, du hast dich, nochmal, das muss man ein bisschen rausstellen, es war Timmendorf und du setzt dich Donnerstagnacht hin und guckst bis 4 Uhr Football.
Ja, weil es ist ja auch NFL-Eröffnung, also Timmendorf schön und gut, aber das ist ja das Schöne, das beißt sich ja nicht. Also du kannst dann ja trotzdem wach bleiben und das Spiel gucken und danach noch fit sein, um am Freitag. War es von Donnerstag auf Freitag? Ja doch, ich glaube, es war von Donnerstag auf Freitag. Ja. Um dann am Freitag fit zu sein und Timmendorf dazu zu verfolgen und zu arbeiten. Nö, und hat auch einfach viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, der Hype-Train hat mich halt auch komplett gekriegt. das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, normalerweise ist meine New-Season-Tradition, dass ich mir die Mini-Doku von Aaron Rodgers auf YouTube anschaue. Wirklich unfassbar gutes Produkt, solltet ihr mal reingehen, wenn ihr ein bisschen footballaffin seid. Sucht einfach Aaron Rodgers, The Bad Man. Dann musste ich das dieses Jahr skippen, aber es hätte sich extrem gelohnt, weil Bruder, ist der alte Mann wieder da. Also wirklich, der kommt ja aus dem Nichts und zerstört seine Jets. Also ich glaube, der hat 27 Fantasy-Punkte gemacht das Wochenende. Und
Macher.
Man hat ihm auch einfach angemerkt, der Mann ist noch wieder angezündet. Also die ganze Zeit stand ja so ein bisschen auch über dem A-Rod, leave the football before the football leaves you. Und in New York hatte man schon das Gefühl, okay, weiß ich jetzt schon nicht, ob da der Football noch bei ihm zu Hause ist. Aber wirklich, wenn der Mann in der Pocket am Ball ist, dann musst du wieder Angst haben. Game is never over with the number 12 on the field. Also die Kombination zwischen Aaron Rodgers und DK Metcalf, die ist in Woche 1 schon richtig, richtig heiß gelaufen. Und ich glaube, das kann auch ordentlich was geben über die gesamte Saison. Also macht euch schon mal wieder gefasst auf sehr, sehr viele Aaron Rodgers Liebeshymnen. So, es geht sogar so weit, ich lasse ihn nächste Woche spielen. Ich habe ihn natürlich bei mir auf der Bank und Jordan Love ist mein erster Quarterback, der von den Packers. Aber ey, A-Rod hat mich so gecatcht gegen die Jets. Ja, der wird aufgestellt.
Ist das geil. Also Super Bowl schon wieder confirmed. Aaron Rodgers wird die Steelers in den Super Bowl bringen und die Packers werden dann irgendwie sich auch quasi in der NFC durchsetzen und dann ja, werden wir uns, also es geht wieder los. Ich liebe das schon wieder, Bengt, über Football sprechen zu hören. Dieses, du verfällst dann auch immer in diesen Modus, wo du dann einfach dann auch irgendwelche Zitate immer raushaust mit diesem A game is never over when 12 is irgendwie da und so. Ich finde das so geil. Und also nochmal, der hat wirklich gut gespielt, hat das erste Spiel gewonnen. Er hat halt auch nur gegen die Jets gewonnen, aber ja, er hat gewonnen. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht schlecht reden. Deine Packers haben auch gewonnen, auch deutlich gewonnen gegen die Lions. Deswegen war es zumindest aus deiner Fanbrille ein sehr, sehr erfolgreiches erstes Wochenende. Ich finde aber auch generell, was du am Anfang gesagt hast, war ein wildes erstes Wochenende. Da sind schon wieder Spieler dabei. Wir können ja einmal kurz Bills gegen die Ravens machen. Also Bruder, was ist da passiert? Die Ravens führen mit meinem Lamar Jackson 3,5 Minuten vor Schluss mit 40-25 und schaffen es noch, dieses Spiel zu verlieren, wo viele schon wieder sagen, ey, das ist jetzt schon das Comeback of the Season am ersten Spieltag. Gerade auch, wenn du aufs Matchup guckst, glaube ich, eines, wo auch in diesem Jahr wieder zwei Super Bowl-Contender gegeneinander gespielt haben.
Safe. Also ich finde, da hast du auch relativ schnell gesehen und verstanden, warum da gerade die letzten beiden MVPs auf dem Feld gegeneinander standen. Also sowohl Josh Allen als auch Lamar Jackson, die sind ja komplett Riot gerannt. Das war absolut irre, was die da irgendwie geleistet haben. Ja, und da muss ich wirklich auch einfach meinen Hut davor ziehen, weil das echt krank war und auch echt viel Spaß gemacht hat, zuzugucken. Ja, aber also den Klatschfaktor musst du halt auch erstmal mitbringen, ne? Mit noch 4 Minuten auf der Uhr und 16 Punkten zu gehen, das Ding dann auch irgendwie rumzureißen, war schon echt irre. Also grundsätzlich auch einfach geil, viele Stories geschrieben worden. Ich weiß nicht, hast du Chiefs mitbekommen? Paddy Mahomes, der echt ein geiles Spiel gemacht hat, aber er hat sich den Rucksack aufgesetzt und keiner ist eingestiegen, Alter. Also Patrick Mahomes wurde ja komplett allein gelassen von den Chiefs. Muss ich sagen, hat meiner Fanseele auch ein bisschen gut getan. War schon wieder einfach ein geiles Wochenende. Wir haben jetzt auch eine neue Tradition, dass wir uns wahrscheinlich immer so dienstags hinsetzen und die geilsten Football-Highlights vom Wochenende dann nochmal einmal angucken. Nehmen wir uns so 2 Stündchen und gucken alle Spiele einmal durch. Und das ist schon wirklich wieder nice. Also macht sehr viel Spaß. Ich kann nur empfehlen, geht in die Football-Saison rein.
Ja, also und wie gesagt, Fantasy-Update haben wir euch jetzt ja versprochen. Bengt gewinnt seinen ersten Spieltag souverän. 115 Dinger bekommst du bei einem Team, ey, das ist stark. Und ja, ich wurde also kollektiv hängen gelassen. Also Lamar Jackson war der Einzige, der mir Punkte beschert hat. Ansonsten ging es wirklich steil bergab. Hab meine erste Runde haushoch verloren, aber werde jetzt in Woche 2 stärker zurückkommen.
Ja, genau so ist es. Machst du was an deiner Aufstellung?
Ja, ich werde ein bisschen was hin und her schieben.
Ja, okay, muss dann heute passieren. Also muss ja bis zum ersten Spiel und deswegen solltest du dort dann reingehen. Aber ja, klingt auf jeden Fall geil. Gut, wir müssen aber auch noch ein bisschen zum kleinen Bruder, dem Fußball, gucken, weil deutsche Fußballnationalmannschaft war ein bisschen unterwegs. Ich war heartbroken, dass ich nicht in Bratislava dabei sein konnte, aber da sage ich dann auch, Beruf geht dann halt vor. Also jeder, der mich da vermisst hat, tut mir leid. Jeder, der mich da nicht sehen wollte, Glückwunsch. Bin dann aber auch, wirklich, wir haben ja erstes Spiel am Donnerstag gehabt. Und Freitag bin ich mit einer Deutschlandhose rumgelaufen. Ey, und so viele Leute, die sich dann über mich lustig gemacht haben, wo ich dann sage, ey, yo, check ich, alles gut, für sportlichen Misserfolg mal einen drüber kriegen, verstehe ich. Aber dann auch so viele Leute, die sich über diese Nationalmannschaft lustig gemacht haben und da gesagt haben, ja, toll wieder deine Jungs, ne? So, und da sage ich dann auch, ey, ganz ehrlich, letzten Sommer, ihr Pisser hättet niemals gesagt, deine Jungs, eure Mannschaft, das ist nicht mal in Deutschland, so. Dann läuft es einmal wieder ein bisschen schlechter. Haben wir 3 Spiele in Folge verloren und dann merkst du schon wieder, wie die Mundwinkel so krass nach unten gehen. Nach der ersten Halbzeit in Köln wurde gepfiffen. So, Digga, das kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Weil, habe ich denen dann auch die ganze Zeit gesagt, ja, okay, wenn du sagst, war so schlecht, wo warst denn du? Wo warst denn du in Bratislava? So, wo hast denn du deine Energie irgendwie reingegeben, dass wir das Ding da besser gestalten und besser spielen? Deswegen hat's mich genervt, dass ich nicht da war, weil ich nicht alles gegeben habe, damit Deutschland da irgendwie weiter vorankommt. Und da geht's mir echt auf den Sack, wenn wirklich diese Möchtegern-Länderspiel-Fans, Nationalmannschaftsfans, die dann zur Europameisterschaft wieder die größten Deutschland-Fans sind, sich dann nach 3 schlechten Spielen komplett einkacken und alles schlecht reden und dann sowieso alles Kacke war und die überbezahlten Millionäre und was auch immer. Und da sage ich auch ehrlich, kommt mal ein bisschen runter. Man darf auch eine schlechte Phase dabei haben.
Ja, also die Einstellung ehrt dich. Ich finde, man darf natürlich Kritik äußern, man muss auch Kritik äußern.
Safe, absolut. Das sage ich auch gar nicht.
Aber ja, ich fand die Kritik auch in dem Maße, wie sie jetzt auf diese Mannschaft eingeprasselt ist. Ich fand die Pfiffe da, steht 1-1 zur Halbzeit, machst jetzt kein Grottenspiel und wirst du zu Hause ausgepfiffen, fand ich auch echt extrem komisch, weil wir auch immer ein bisschen im Hinterkopf haben, wo man herkommt. Ich meine, die Phase vor der Heim-EM 2024 war auch nicht gut. Das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Rückfall dahin, wobei ich sehe ihn nicht so schlimm, wie ihn viele sehen. Ich sehe die WM natürlich nicht in Gefahr, was ich da schon wieder gelesen habe. Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie denn Deutschland 2026 nicht bei der WM dabei sein könnte. Ich sag mal, ey, macht mal Piano. Klar, ey, wir haben ein schlechtes Spiel gehabt in Bratislava, haben jetzt gegen die Slowakei verloren, haben danach die Hausaufgaben gegen Nordirland gemacht und bin mir hundertprozentig sicher, dass wir uns für die WM qualifizieren werden und weiß aber auch, und dann ist es ein kleiner Realitätscheck, ey, guck doch mal an, wer da gerade auf dem Feld steht und guck auch mal an, wer da gerade fehlt. Und dann ist es für mich nicht so verwunderlich, dass diese Mannschaft jetzt nicht Hurra-Fußball spielt und die Gegner allesamt aus dem Stadion haupt. So gut sind wir nicht. Also das ist, hat man, finde ich, schon bei der Nations League gesehen, wo auch, ey, wenn Leute wie Musiala einfach nicht dabei sind, das sind Stützen in einem Team, was gerade nicht aufgefangen werden kann, aber bin voll bei dir, finde, dass da sehr, sehr viel Schwarzmalerei betrieben worden ist. Ich sehe es 0,0 so schlimm und glaube, dass wir weiterhin auf einem guten Weg sind, eine gute WM zu spielen, wenn alle anderen wieder zurückkommen.
Ja, also ich sehe einen Punkt, wir müssen uns irgendwann einspielen. So, wir müssen mal mit denselben 11 Jungs aufs Feld, aber es wird halt schwer, wenn dieselben 11 Jungs nicht fit sind. So, wenn du nicht bei jedem Spiel überhaupt auf den gleichen Kader zurückgreifen kannst. Ja, aber da sitzen gute Jungs in entscheidenden Positionen und die werden das richten. Da habe ich dann doch blindes Gottvertrauen und sag immer noch, dass wir Weltmeister werden. Aber ja, ist nicht das einzige Erdbeben, was in der Fußballwelt passiert ist. Da müssen wir wirklich kurz drüber reden. Gestern hat es für mich ein kleines Erdbeben gegeben. Der VfL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen, Alter. Wirklich, selten kam sowas mehr aus dem Nichts.
Habe ich auch. Also 0,0 mitgerechnet. Ich wusste gar nicht, dass Christian Eriksen noch spielt.
Ich wusste nicht, dass er auf dem Markt ist. Also war für mich irgendwie gar kein Thema. Der ist jetzt Free Agent und den kann man auch mal am 10. September verpflichten.
Ja, also es ist eine schöne Storyline. Ich glaube jetzt nicht, dass Christian Eriksen noch so ein Unterschiedsspieler ist. Das wäre eigentlich der Moment, wo er irgendwie 10 Scorer die nächsten Spiele macht und aufblüht. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, der wird in Wolfsburg wahrscheinlich sogar nur eine Bankrolle einnehmen, aber es ist natürlich eine schöne Storyline, dass man den nochmal in die Bundesliga bekommt.
Ja, also kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie viel er die letzten Jahre gespielt hat. So, und deswegen bin ich gespannt. Also ich würde mich für ihn freuen, weil, keine Ahnung, ich glaube, wir haben alle noch die Bilder von der EM 21 im Kopf, wo Christian Eriksen da plötzlich zusammensackt und um sein Leben kämpft. Und da ist es dann ganz cool, dass er nochmal aus nächster Nähe zu betrachten ist, dass wir uns ihn nochmal in der Bundesliga zu Gemüte führen dürfen. Er war noch nie in der Bundesliga und das wird für ihn der erste Schritt. Ja, und warum nicht in Wolfsburg? Der zusammen Mittelfeldmotor mit Maxi Arnold, ey, kann doch funktionieren. Also ich glaube schon, es ist eine coole Storyline und wenn er irgendwie an seine ganz frühe Zeit auch nur ansatzweise anknüpfen kann, dann werden wir viel Spaß haben mit dem Jungen. Nicht mehr so viel Spaß in Leverkusen hat Erik ten Hag, aus dem plötzlich Erik ten Days geworden ist, weil der nach dem zweiten Spieltag gegangen worden ist. Noch nie in der Bundesliga-Geschichte ist ein Trainer früher gefeuert worden als Erik ten Hag. Und da sage ich auch, willkommen im schnelllebigen Fußballgeschäft, willkommen Bayer Leverkusen, Glückwunsch, dass ihr euch alles wieder mit dem Arsch einreißen wollt, was ihr euch in den letzten 2 Jahren aufgebaut habt.
Ja, das ist schon beachtlich. Vor allem, wenn du dir auch mal die Summe jetzt anhörst, die den Hag dann quasi, ich glaube, er bekommt nochmal 5 Millionen Abfindungen obendrauf.
Hat er davor eigentlich auch ein fürstliches Gehalt bekommen und dann, ich glaube, irgendjemand hat mal runtergerechnet, ich glaube 150.000 pro Tag, wenn du jetzt mal nur die Arbeitstage nimmst, ja, die er dann quasi da also bezahlt bekommt. Es ist nochmal, die kommen nicht gut rein in eine Saison und ich finde auch nicht, dass es gepasst hat. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein immer einfach zu sagen, wenn du zwei Spiele spielst und die nicht gewinnst, aber ich meine, gegen Bremen gewinnst du ja eigentlich und kassierst halt in der 94. Minute einen bitteren Ausgleich zu Hause gegen Hoffenheim. Ja gut, darf dir eigentlich nicht passieren, aber was ist das denn für ein Bild? Also nach zwei Spieltagen einen Trainer feuern, den du im Sommer geholt hast, das ist, ja, also verstehe ich nicht. Ich finde Leverkusen, ich fand die noch nie sympathisch, habe ich keinen Hehl draus gemacht. Ich habe denen die Meisterschaft 0,0 gegönnt. Ich also finde das nicht so schlimm, wenn da jetzt ein bisschen mal der Baum brennt. Aber ja, das ist... Also nochmal, ich finde das vogelwild, einen Trainer, den du im Sommer geholt hast, nach zwei Spieltagen rauszuschmeißen.
Es ist sowieso schon vogelwild, das wäre für jeden Verein vogelwild, der einzige, dem ich das zutrauen würde, wo es nicht komisch wäre, ist der FC Schalke 04. Aber bei Leverkusen musst du ja auch noch sehen, so ja, da sind im Sommer auch 15 neue gekommen und 16 Leute gegangen. So, das darfst du dabei halt auch nicht vergessen, dass da vielleicht noch 4 Leute in der Startelf spielen, die letztes Jahr auch Stamm gespielt haben. So, und da musst du dich dann doch nicht wundern, dass man einfach mal ein bisschen Zeit braucht, um da reinzukommen. Natürlich, man sagt sich auch viel über den Typen Erik ten Hag. So, da gibt's viele Meinungen drüber und du weißt auch nie, was da hinter den Kulissen abgegangen ist. Ja, aber wenn du dir nach 4 Spieltagen oder nach 2 Spieltagen wirklich mit dem Hinterteil schon wieder einreißt, was du dir sehr, sehr müßig aufgebaut hast, dann sage ich auch, bist du selbst dran schuld, dass die Leute dich lächerlich finden. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, vor allem, weil ich eigentlich wahrgenommen hatte, dass Caro und Rolfes zusammen eine erwachsene und gute Arbeit geleistet haben. Aber das war das Gegenteil.
Ja. Also, deswegen, Leverkusen ist da wirklich früh in sehr, sehr unruhigen Fahrwassern gelandet. Gut, hast du noch was zum Fußball?
Nee, aber mein Zettel neigt sich langsam auch dem Ende. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe noch einmal Shoutouts an Alcaraz, der zurück ist, holt sich die US Open. Natürlich wieder gegen Sinner, die machen, ich glaube, jetzt die letzten 8 Grand Slams alle unter sich aus. Alcaraz jetzt quasi wieder einen obendrauf, auch ein deutliches Finale gewesen, nachdem das ja in Wimbledon nicht geklappt hat. Also Wimbledon war Sinner oben. Paris hat Alcaraz gewonnen. Und jetzt ist Alcaraz wieder zurück auf dem Tennisthron. Genau. Aber ich glaube, da trendet jetzt weiterhin alles in die Richtung, dass nach den drei Großen, also nach Federer, Nadal und Djokovic, kommen jetzt wohl die nächsten zwei Großen mit Alcaraz und Sinner.
Ja, und da ist halt auch wirklich so das Ding, wenn das jetzt 10 Jahre so weitergeht, glaubst du, dann werden die Leute auf eine GOAT-Debatte eingehen? Weil gerade ist es ja schon immer noch so ein bisschen, ja, aber haben sie gegen die Großen gewonnen? Die drei haben ja alles unter sich ausgespielt und Sinner und Alcaraz kamen ja erst danach. So, ja, ist auch normal, dass es dann irgendwann eine neue Ära gibt. Aber ich habe gerade das Gefühl, was die beiden spielen, ist schon auch echt nochmal deutlich dominanter, als was die drei sich sonst da irgendwie zusammengespielt haben. Natürlich, die haben sich auch alle irgendwie immer gegenseitig rausgehauen, aber du hast ja gerade das Gefühl, es kann kein anderer einen Grand Slam gewinnen. Es kann kein anderer da irgendwie drankommen, weil die absolut out of this world spielen und alle anderen irgendwie an sich selbst verzweifeln. So, das ist zumindest mein Eindruck, den ich gerade von der Tenniswelt bekomme. Und dann ist halt auch die Frage, wann wird diese Dominanz endlich irgendwann mal gebrochen und wie lang muss diese Dominanz gehen, damit sie tatsächlich mal irgendwann in die ganz großen Gefilde aufgenommen werden können. Aber das sind alles auf jeden Fall noch ungelegte Eier. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, den beiden beim Tennisspielen zuzugucken.
Ja, und auch das, also ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Ich meine, Alcaraz ist 22, das ist jetzt Grand Slam Nummer 6 gewesen, zweimal US Open, zweimal Wimbledon und zweimal French Open. Und jetzt, wenn er Australien gewinnt, dann ist es quasi der erste Karriere-Grand Slam. Und da werden noch ein paar Folgen. Und also ja, ich mag die Diskussion eben, also natürlich ist er jetzt aktuell noch nicht drin in irgendeiner GOAT-Debatte, da würde er auch noch Minimum 10 Jahre brauchen, aber diese Diskussion von wegen, ja, er hat halt nicht gegen Prime Djokovic, er hat nicht gegen Prime Federer gespielt, ja gut, kann er nichts dafür. Ja. Also, und er spielt halt gegen...
Mit 12 hat er noch nicht gegen den 31-Jährigen...
Ja, Schande über sein Haupt.
Ja, echt wirklich Loser.
Deswegen, ich finde die neue Tennis-Generation geil. Ich gucke mir Sinner gegen Alcaraz extrem gerne an. Ich kann mit beiden irgendwie was anfangen. Für mich gibt es da keinen Good und keinen Bad Guy. Deswegen, nö. Finde ich auch, lass das nicht irgendwie kaputt reden. Das ist krank, dass die beiden so gut aktuell sind. Sie sind mit Abstand die Besten der Welt. Alcaraz war jetzt am Wochenende noch mal ein bisschen besser. Holt sich Grand Slam Nummer 6. Und werden das noch erfolgreiche Zeiten für den jungen Spanier.
Yes, GGs und Shoutouts, aber bei mir geht gleich das Taxi nach München. Von daher müssen wir einen Schlussstrich drunter ziehen. In dem Sinne, macht euch eine gute Woche. Ich glaube, die nächste Woche wird ein bisschen ereignisloser als die letzten zwei, aber viel mehr geht auch gar nicht.
Wir werden Europameister, nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt auch gar nicht über die pure Dominanz von Max Verstappen gesprochen. Also das war ja wirklich eins der dominantesten Formel-1-Rennen, was es jemals gegeben hat. Aber das war absolut irre. Aber Max doing Max things. Gut, in dem Sinne, macht euch eine schöne Woche. Nächste Woche kriegen wir hin, oder? Sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Top. Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss.